Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Überrascht von Freude, eine Frage der Perspektive. Die Belesenen unter euch haben sicher sofort gemerkt, dass der Titel von C.S. Lewis stammt. Seine Autobiografie, in der er seinen Weg zum Glauben beschreibt, trägt diesen Titel, Überrascht von Freude. Als früherer Atheist kommt er immer mehr ins Nachdenken und er kommt dazu, seine Sicht der Dinge ändern zu müssen. Er tut das, wie er selbst schreibt, widerwillig. Aber, und deshalb ist er uns ein großes Vorbild für Redlichkeit, er ist bereit, seiner Erkenntnis nachzufolgen. Wir machen das ja häufig andersrum. Wir haben eine Meinung, an der wir unbedingt festhalten wollen und dann schwätzen wir uns das drumherum dann passend. C.S. Lewis hat das nicht getan. Er hat sich überzeugen lassen und er wurde dieser Überzeugung gehorsam. Und das Ergebnis war Freude. Er hatte sich vor dieser Wahrheit gefürchtet, aber als er sich nicht mehr dagegen gewehrt hat, war das Ergebnis Freude. Überrascht von Freude. Auch uns Christen ist Freude verheißen. Wir sind sogar zur Freude aufgefordert. Wir haben nämlich allen Grund zur Freude. Und trotzdem sehen wir sie oft nicht. Der Grund dafür ist, dass es so viele Dinge gibt, die unseren Blick auf sich ziehen. Vor ein paar Jahren war es der Corona-Wahnsinn und die systematische Zerstörung unserer demokratischen Freiheit. Es folgte der Krieg zwischen Russland und Ukraine. Jetzt haben wir den feigen Terroranschlag der Hamas auf Israel. Damit nicht genug. Ausgerechnet in Deutschland gibt es pro-palästinensische Ausschreitungen von Moslems, die auch systematisch hier ins Land geholt wurden und werden. Unterstützt werden sie von Fridays for Future, der sogenannten letzten Generation, der Antifa, Black Lives Matter und sogar Gretchen Thunfisch persönlich. Die Palästinenserflagge und die Regenbogenfahne nebeneinander. Was ein Wahnsinn! Obwohl sich unser Land so unendlich schuldig gemacht hat am Volk des lebendigen Gottes, kommen von der Regierung nur leere Sprüche und unsere Innenstädte werden offensichtlich vom Feind regiert. Dazu gesellen sich die Inflation, die steigenden Lebenshaltungskosten und natürlich persönliche Nöte wie Krankheit, wie Arbeitslosigkeit, familiäre Probleme und Einsamkeit. Und wir fragen uns, wo soll da denn noch die Freude Platz haben? Es gibt immer dominante Themen. Ereignisse, Gedanken, die uns die Sicht auf die Freude verstellen. Und deshalb müssen wir eine andere Perspektive wählen. Wir müssen aus einem anderen Blickwinkel auf die Situation schauen, um den Blick auf die Freude freizubekommen. In unserem Fall wählen wir die Perspektive des Jakobusbriefs, beziehungsweise der Jakobusbrief konfrontiert uns immer wieder mit verschiedenen Perspektivwechseln, beziehungsweise mit dem Hinweis auf falsche Perspektiven. Die falsche Perspektive auf Glauben und Werke, auf Taten und Worte, auf Reichtum und Armut, auf Gebet und Wirtschaftlichkeit, auf Lehrverantwortung, auf Zukunftspläne. Jakobus fasst eine Menge heißer Eisen an, aber er beginnt mit der Freude. Ein paar Daten zum Jakobusbrief. Im Wesentlichen sind sich die Ausleger einig, dass er ganz grob zwischen 50 und 70 nach Christus geschrieben wurde. Der Abfassungsort ist Jerusalem. Der Verfasser ist der Halbbruder Jesu und Bruder von Judas, dem Verfasser des gleichnamigen Briefes. Die beiden sind nach der Auferstehung zum Glauben gekommen. Zur Zeit des irdischen Dienstes Jesu haben sie noch nicht geglaubt. Im Protestantismus hat der Jakobusbrief leider einen fast katholischen Ruf. Luther hat ihn ströerne Epistel genannt und war sich zeitweise nicht mal sicher, ob er überhaupt zu den kanonischen Schriften gehörte. Bei uns Protestanten steht dieser Brief daher auch etwas weiter hinten im Neuen Testament. Später hat Luther seine Aussagen allerdings relativiert. Ein großes Ärgernis ist der Jakobusbrief trotzdem für viele. Und das besteht darin, dass es uns Jakobus beständig daran erinnert, dass die Pforte zum Himmel eng ist. Er zeigt uns, dass der Glaube ohne Werke nicht in den Himmel führt und dass Werke nicht notwendigerweise in den Himmel führen. Mit seinen Formulierungen knüpft er an Petrus an, an Paulus, an Jesus selbst. Besonders Elemente aus der Bergpredigt findet man hier immer wieder. Auch mit dem apokryphen Buch Jesus Sirach gibt es Schnittmengen. Und man spürt dadurch diesem Jakobusbrief sein jüdisches Umfeld deutlich ab. Im Verlauf der Predigt werden wir auch noch etwas über Jakobus selbst erfahren. Aber für den Anfang bitte ich euch, mit mir Jakobus 1 aufzuschlagen und ich lese den Predigttext. Jakobus, ein Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, an die 12 Stämme in der Zerstreuung, Gruß zuvor. Meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und kein Mangel an euch sei. Wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt und niemanden schilt, so wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und bewegt wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen. Ein Bruder aber, der niedrig ist, rühme sich seiner Höhe. Wer aber reich ist, rühme sich seiner Niedrigkeit, denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Die Sonne geht auf mit ihrer Hitze und das Gras verwelkt und die Blume fällt ab und ihre schöne Gestalt verdirbt. So wird auch der Reiche dahinwelken in dem, was er unternimmt. Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat, denen, die ihm lieb haben. Ich möchte beten. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Jakobus, ein Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, an die 12 Stämme in der Zerstreuung, Gruß zuvor. Jakobus beginnt seinen Brief sehr knapp. Er stellt sich vor und er benennt die Adressaten. Das sind die 12 Stämme Israels in der Zerstreuung. Damit sind Israeliten gemeint, die im Umland von Israel lebten, also nicht im gelobten Land selbst, auch wenn sie von ihrer Abstammung her zum Volk Israel gehören. Diese Zugehörigkeit wird unter anderem dadurch deutlich, dass sie einen Brief von Jakobus erhalten. Der war nämlich in Jerusalem, also im Zentrum des jüdischen Glaubens, tätig. Der Apostel Paulus benennt das als dessen Aufgabe. Er tut das im Galaterbrief und da schreibt er: Und da sie die Gnade erkannten, die mir gegeben war, gaben Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen angesehen werden, mir und Barnabas die rechte Hand und wurden mit uns eins, dass wir unter den Heiden, sie aber unter den Juden predigen sollten. Galater 2, Vers 9. Es war also die Aufgabe von Jakobus, Kephas, also Petrus und Johannes, unter den Juden zu predigen, während sich Paulus um die Heiden kümmert. Und so ist dieser Brief des Jakobus auch in diesem Zusammenhang zu sehen. Paulus nennt ihn hier eine Säule und identifiziert ihn auch ein paar Verse vorher dann als Herrenbruder in Galater 1, Vers 19, wer das nachlesen möchte. Jakobus selbst allerdings demonstriert uns hier etwas, was uns heute Morgen beschäftigt, nämlich den Perspektivwechsel von sich selbst weg zu seiner Berufung hin. Da er weithin bekannt war, muss er nicht großartig was über sich schreiben, aber das, was er schreibt, das zeugt von großer Demut. Er nennt sich nämlich nicht Herrenbruder, sondern Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus. Das, worauf es ankommt, sind keine familiären Bindungen. Jakobus hat nicht darum etwas zu sagen, weil er Jesu Halbbruder ist, sondern weil er sein Knecht ist und weil Jesus Christus sein Herr ist. Das ist die Ausgangsposition. Jakobus, ein Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus an die 12 Stämme in der Zerstreuung. Gruß zuvor. Damit leitet Jakobus schnell zu unserem Thema, überrascht von Freude, eine Frage der Perspektive, und unserem ersten Punkt über. Erster Punkt, von Trübsal zum Triumph. Von Trübsal zum Triumph. Meine lieben Brüder, Vers 2, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt und wisset, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und kein Mangel an euch sei. Die lieben Brüder, die Jakobus hier anschreibt, sind die Verantwortlichen, die unter anderem auch selbst eine Lehraufgabe haben. Diesen Brüdern schreibt Jakobus, dass sie sich in Anfechtung freuen sollen. Warum das? Die Anfechtungen und Trübsale, die wir auf dieser Erde erleiden, die lassen uns im Regelfall nicht in Jubel ausbrechen. Und dennoch sind sie entscheidend für unsere himmlische Berufung. Damit wir uns richtig verstehen, dieser Perspektivwechsel von Trübsal zum Triumph ist kein billiger Selbstbetrug. Es geht hier nicht um irgendwelche gefotoshoppten Motivationssprüche, die durch die sozialen Medien geistern. Es geht hier auch nicht um die halb geschluchzte und halb gebrüllte Feststellung, dass es ohnehin besser sei, dass die Freundin abgehauen ist und dass man das Leben nun endlich wieder genießen könne. Nein, wenn Jakobus uns hier zu einer neuen Perspektive ermutigt, dann liegt das daran, dass wir die Wahrheit bisher nicht oder nur verschleiert wahrgenommen haben. Und daher die Frage, was haben wir denn übersehen? Genau das, was die Anfechtung bewirkt. Triumph. Die Anfechtung wirkt die Bewährung des Glaubens. Und dieser wirkt Geduld oder die Fähigkeit zum Durchhalten. Und dieses Durchhaltevermögen wirkt Vollkommenheit. Das heißt, es wird beständig besser mit uns und unsere Mängel werden beständig weniger. Und das wiederum ist ein Grund zur Freude. Die Perspektive, aus der wir die Anfechtung sehen, die ist nur häufig die falsche. Natürlich ist eine Anfechtung zunächst unangenehm. Keine Frage. Wird man angefochten, steht man unfreiwillig in einem Kampf. Ob es nun innerlich um Gedanken oder Ängste geht oder ob es wirklich um Anfeindung von Dritten geht, ist egal. Aber diese Anfechtungen sind Teil unserer Berufung als Christen. Und die haben wir willentlich bejaht, als wir Christen geworden sind. Das stand nicht im Kleingedruckten. Das wurde uns von vornherein versprochen. Wenn du Christ geworden bist, dann wird dir von vornherein versprochen, dass Anfechtungen kommen werden. Ich lese zwei Beispiele. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein, sagt unser Herr in Lukas 14, Verse 26 bis 27. Ein anderes Beispiel. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird's verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird's erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Johannes 12, die Verse 24 bis 26. Diese zwei Beispiele aus dem Mund Jesu machen uns deutlich, dass es nie auch nur eine Option war, ohne Anfechtung Christ zu sein. Und das sollte uns auf jeden Fall beruhigen. Es sollte uns auf jeden Fall beunruhigen, wenn wir nie mit Anfechtungen zu kämpfen haben, wenn immer alles eitel Sonnenschein ist. Die Anfechtung ist ein Indiz für ein funktionierendes Christenleben. Ein Indiz, kein Beweis. Es kommt immer darauf an, wohin uns diese Anfechtung treibt. Treibt sie uns von Gott weg in die Ablenkung oder Ablehnung, dann ist unser Glaubensleben wertlos. Ist diese Anfechtung aber das, was uns ins Gebet und zu Gottes Wort, zur Bibel treibt, dann ist sie tatsächlich ein Grund zur Freude. Auch ist das Wort Anfechtung nicht prinzipiell negativ. Es kann eine Prüfung sein, aber auch eine Versuchung. Dem Glaubenden dient es zum Segen, dem Ungläubigen zum Gericht. Sie ist genau das, was Jesus in Johannes 15 beschreibt, als er von sich als dem wahren Weinstock spricht. Er sagt, jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er, also der Vater, wegnehmen und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Johannes 15, Vers 2. Wenn wir durch die Anfechtung nicht vom Weinstock Jesu weggenommen werden, dann ist die Anfechtung das Mittel, das uns reinigt. Das heißt, den Ballast aus unserem Glaubensleben entfernt. Bei einem Weinstock und auch bei jedem Obstbaum muss man immer wieder überflüssige oder schlecht gewachsene Triebe entfernen, damit die Pflanzen keine Ressourcen an unbrauchbare Elemente verschwendet. Und dann hat die Pflanze mehr Kraft, die sie in die Früchte stecken kann. Und die Anfechtung tut genau das mit unserem Glaubensleben. Sie entfernt das, was unsere Zeit, unsere Fähigkeiten und unsere Kraft schluckt, aber keine Frucht für die Ewigkeit bringt. In der Corona-Zeit haben viele gemerkt, dass Tätigkeiten, die früher eine Menge Spaß gemacht hatten, dann auf einmal Trostlosigkeit verbreiteten. Wo vorher eine Menge Zeit und Kraft in den Konsum von Unterhaltung gesteckt wurde, da waren auf einmal die Serien und Filme nur das schmerzliche Zeugnis einer einstmals normalen Realität. Die Dinge, mit denen man sich ablenken wollte, die führten schmerzlich vor Augen, was man nicht haben konnte. Sie sind für uns das, was der Prophet Jeremia rissige Zisternen genannt hatte. Sie verheißen, den Durst zu löschen, aber sie sind nicht in der Lage, das lebensspendende Wasser zu halten. Ganz anders ist die Gemeinschaft Jesu Christi, die sich in dem Studium seines Wortes, im Reden mit ihm und in der echten Gemeinschaft mit seinen Nachfolgern findet. Hier bekommen wir Trost, weil wir unsere verhältnismäßig kleinen Probleme aus seiner großen Perspektive sehen. Wir gewinnen Abstand, wir gewinnen eine differenzierte Sicht auf die Dinge. Wir sehen neu die Verheißung, die er uns für die Ewigkeit und den Ausgang der Geschichte gegeben hat. Wir können im Gebet unsere Sorgen auf unseren Herrn werfen. Wir können loslassen. Und wir können uns von unseren Glaubensgeschwistern trösten lassen. Wir können uns gegenseitig ermutigen, uns gegenseitig auf Gottes Wort aufmerksam machen. Wir können zusammen beten. Das sind keine rissigen Zisternen. Wenn dich die Anfechtung in die Gemeinschaft mit Jesus Christus, dem gekreuzigten und auferstandenen Sohn Gottes, treibt, dann versorgt er dich selbst mit Ruhe, mit Kraft, mit wirklichem Frieden und nicht zuletzt mit einer tiefen Freude, die kein Vergnügen, kein Konsum aufwiegen kann. Jesus Christus spricht, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Matthäus 11, Vers 28. Die Gemeinschaft mit Jesus bewirkt Durchhaltevermögen. Schauen wir uns nochmal die Argumentation an, mit der Jakobus diese Freude begründet. Meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt und wisset, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und kein Mangel an euch sei. Verse 2 bis 4. In der Anfechtung bewährt sich der Glaube, nämlich dann, wenn er zu Jesus hin und nicht zu ihm, von ihm wegführt. Und dieser bewährte Glaube wirkt Geduld oder man kann auch Standhaftigkeit sagen, Durchhaltevermögen. Und dieses von Jesus geschenkte Durchhaltevermögen, das tut sein Werk bis ans Ende, damit wir vollkommen und unversehrt sind und kein Mangel an uns sei. Die Anfechtung befreit uns von unseren Mängeln. Sie bewahrt uns davor, unsere Kraft mit Sinnlosem zu vergeuden. Sie hilft uns, sündige Gewohnheiten abzulegen. Und auch das bringt Freude. Die Sünde ist der größte Freudenkiller, den es gibt. Natürlich ist die Anfechtung nicht das, um das wir allabendlich bitten. Im Gegenteil, wir beten ja sogar regelmäßig, führe uns nicht in Versuchung, mindestens einmal pro Woche. Und trotzdem schafft die Anfechtung mehr Freude als ein Leben völlig ohne Schwierigkeiten. Ich will das mal mit einem Beispiel verdeutlichen. Ich arbeite im Büro. Ich sitze also den ganzen Tag. Das heißt, ich muss mich in irgendeiner Form bewegen. Jetzt stellt euch so einen Freitagabend vor. Arbeit ist vorbei, das Wochenende ist da, die häuslichen Pflichten sind auch erledigt und ich weiß, dass ich mich eigentlich noch bewegen müsste. Aber das Sofa, das warme Essen sind fast übermächtig verlockend. Dann fängt es zu allem Überfluss auch noch an zu regnen. Trotzdem, aufgrund natürlich meiner übermäßigen Willensstärke oder auch ganz einfach, weil meine Frau überzeugend auf mich einwirkt, gehe ich dann doch noch raus und tue was. Der Anfang ist grässlich und wenn man laufen geht, geht es bei uns auch erstmal nur bergauf, aber ich kämpfe mich durch. Irgendwann hört dann dieses lästige Kribbeln unter dem Kinn auf und dieser Eisengeschmack im Mund lässt nach. Und später bin ich dann froh, wieder etwas weitergekommen zu sein als beim letzten Mal. Vielleicht stehe ich auch nur zitternd unter der Dusche, aber ich freue mich jetzt zurecht und auch mit allem Wohlwollen meiner Frau auf das warme Essen und auf den gemütlichen Abend. Die Freude, die ich jetzt nach der Anstrengung empfinde, überwiegt bei weitem das bisschen Vergnügen, das mir das faule Herumlümmeln auf dem Sofa beschert hätte. Und so funktioniert das auch im geistlichen Leben. Die Freude wächst mit der Anfechtung und der Triumph wächst mit der Trübsal. Und das ist auch nur logisch, denn die Geduld bzw. die Fähigkeit zum Aushalten und das Maß der Vollkommenheit, die wachsen ja auch mit. Ähnlich wie beim Sport ist die Anfechtung ein Mittel, um noch mehr leisten zu können, um noch mehr zu wachsen, ja um noch mehr Freude zu erfahren. Ein Sieg über einen Profi wiegt schwerer als ein Sieg über einen Amateur. Da die Größe der Freude, die Größe des Triumphs, aber mit der Größe der Trübsal wächst, müssen wir ganz nüchtern feststellen, dass das für uns zunächst nicht freudevoll ist, gar nicht freudevoll. Und die meisten Anfechtungen, die sind nicht so heroisch, wie wir sie uns gerne vorstellen. Viele Anfechtungen kommen nämlich hinterhältig und unerwartet. Manche Anfechtung kostet uns Freundschaften, womöglich den Beruf. Und oft leiden oder kämpfen wir dabei gar nicht mal offen für Jesus Christus. Im Regelfall ist es nicht so, dass wir aufgefordert werden, unseren Herrn zu verleugnen oder ihm abzuschwören. Nein, die meisten Anfechtungen sind viel subtiler. Unseren Glauben, den will uns doch niemand nehmen. Aber die Konsequenzen, die unser Glaube abfordert, die sind doch fanatisch. Oder? Da haben wir uns doch bestimmt verrannt. Gegen den Glauben hat vermeintlich niemand etwas. Aber gegen den gelebten Glauben. Wir müssen verstehen, dass das Leiden für Jesus nicht nobel ist. Es ist schmachvoll. Nobel wird das frühestens in ein paar Jahrzehnten, womöglich erst Jahrhunderten und auch nur, wenn sich dann überhaupt noch jemand an uns erinnert. Der Schreiber des Hebräerbriefs verschweigt das auch nicht. Er schreibt, so lasst uns nun zu ihm hinausgehen aus dem Lager und seine Schmach tragen, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Hebräer 13, 13 bis 14. Außerhalb des Lagers meint ihr so viel wie geächtet. Jesus wurde aus der Stadt rausgetrieben. Ja, nicht, dass wir diese Ächtung aktiv herbeiführen sollten, aber sie wird, je stärker, je gehorsamer wir im Glauben sind. Und dafür müssen wir bereit sein. Auch das hat unser Herr deutlich gesagt. Wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Matthäus 10, Vers 37. Und angesichts dessen ist es nicht verwunderlich, dass die Anfechtung um Jesu Willen vor den Augen der Welt nicht als ehrbar gilt. Martin Luther war ein Ketzer, der die Menschen verführte. Polycarp war ein Feind des inneren Friedens. Er hat dem Staat den Gehorsam verweigert. Paulus war ein Unruhestifter. Christen werden nicht wegen ihres Glaubens angefeindet, sondern für ihre vermeintliche Verbohrtheit. Dafür, dass sie aufgrund ihres Glaubens sich nicht allen Anordnungen des Staates beugen. Dafür, dass sie nicht, das muss ja jeder selber wissen, antworten, wenn man irgendwo diskutiert wird. Und da, wo es nicht möglich ist, vernünftige Gründe gegen die Christen zu finden, da müssen eben Lügen her. Im ersten Jahrhundert hat man unter anderem das Abendmahl zum Anlass genommen, die Christen zu verunglimpfen. Beim Abendmahl geht es um das Fleisch und Blut Jesu Christi. Christen sind Kannibalen, die bringen die Gesellschaft in Verruf. Und auch heute begründete Kritik am Digitalisierungszwang und der Schutz der eigenen Kinder vor staatlicher Übergriffigkeit wird zum Angriff auf das Kindeswohl. George Orwell lässt grüßen. Anfechtungen, zumindest die Anfechtungen von außen, werden uns kaum die Chance geben, uns dabei gut zu fühlen. Und meist sind unsere Widersacher so verständnisvoll, so besonnen, die eigentlich nur das Beste wollen. Und wir sind dann diejenigen, die verbohrt sind. Manchmal bist du in deiner Anfechtung sogar in der Unterzahl. Und dann kommt zu der äußeren Anfechtung die innere Anfechtung in Form von Zweifeln, von Einsamkeit, von Unverständnis, von fehlender Zuneigung. Viele Anfechtungen in christlichen Kreisen sind überaus diplomatisch. Konsens statt Gehorsam. Und diesen Anfechtungen können wir gar nicht standhalten, wenn wir nicht fest in Gottes Wort gegründet sind. Innere Anfechtungen können manchmal noch schwerer zu ertragen sein als die äußeren. Da ist der verzweifelte Kampf um die Seelen von Angehörigen und Freunden. Und es zeigt sich einfach keine Besserung. Da ist die Arbeitslosigkeit. Und auch die zigste Bewerbung hat einfach nichts gebracht. Da ist die Depression, die jede Herausforderung zu groß und jedes fremde Glück unerträglich werden lässt. Manchmal sind es auch die Schreckensbilder unserer Vergangenheit, die uns nicht loslassen. Eine der Taktiken des Teufels ist es immer wieder Aufrühren von Sünden, auch wenn diese schon längst vergeben sind. Die Bibel nennt ihn Verkläger der Brüder. Und auch daran kann man innerlich zerbrechen. Eine Anfechtung vom Standpunkt der Gegner hat immer das Ziel, deinen Glauben zu zerstören. Und deshalb geht diese Anfechtung auch wirklich an die Substanz. In vielen Ländern dieser Erde bedeutet der Glaube Verfolgung und Tod. Trübsal der Anfechtung ist übergroß. Und dennoch fordert uns Jakobus zur Freude auf. Ja, weil der Triumph noch größer ist. Und weil die Anfechtung zu unserer Vollkommenheit wirkt. Deshalb der Perspektivwechsel von Trübsal zum Triumph. Wir werden gleich noch sehen, worauf dieser Triumph rausläuft und wie auch diese überraschende Freude dann endgültig über die Gläubigen hereinbrechen wird. Aber zunächst nimmt Jakobus sein eigenes Stichwort ohne Mangel auf und führt uns damit zum zweiten Perspektivwechsel auf der Jagd nach der Freude von Ohnmacht zur Allmacht. Der erste Perspektivwechsel von Trübsal zum Triumph und der zweite von Ohnmacht zur Allmacht. Wenn aber jemanden unter euch Weisheit mangelt, So bitte er Gott, der jedermann gern gibt und niemanden schilt, so wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und bewegt wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen werde. Ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen. Verse 5 bis 8. Anfechtung bringt uns an unsere Grenzen. Sie offenbart unsere eigene Unzulänglichkeit. Ja, aber gerade von unseren Unzulänglichkeiten sollen wir loskommen. Wir sollen ja vollkommen sein und ohne Mangel. Und deshalb haben wir hier diesen Perspektivwechsel weg von unserer Ohnmacht hin zu Gottes Allmacht. Wenn aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt und niemanden schilt, so wird sie ihm gegeben werden. Vers 5. Wie hängt Weisheit mit dem Erreichen von Freude und Anfechtung zusammen? Nun, zunächst muss eine Anfechtung bestanden werden, um darin Freude zu empfangen. Um die Anfechtung aber zu bestehen, benötigt man Weisheit. Und eben diese Weisheit wird dem, der glaubend darum bittet, hier garantiert. Wieso? Zwei Dinge erfordern in der Anfechtung Weisheit. Erstens, überhaupt zu wissen, wie man sich in der Situation positionieren und verhalten muss. Und zweitens, im Standhalten den Blick von sich selbst weg zu Gott zu kriegen. Und beides hat seinen Ursprung in Gott selbst. Er ist allein weise und er kann Weisheit vergeben und er vergibt sie an die, die ihn fürchten. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die Toren verachten Weisheit und Zucht. Sprüche 1, Vers 7. Ob jemand weise ist, hängt davon ab, ob er Gott fürchtet. In der Bibel gehen Weisheit mit Gottesfurcht und Torheit mit Gottlosigkeit Hand in Hand. Kurz zu dem Begriff Furcht. Ich zitiere hier den Dr. James White. Wenn die Bibel Furcht sagt, dann meint sie Furcht. Es geht hier nicht um Respekt, um Andächtigkeit oder um Ehrfurcht. Das hat sicherlich auch seinen Platz, aber gemeint ist Furcht. Ich möchte das mit einer Stelle aus Lukas 12 belegen. Da sagt Jesus: Ich sage aber euch, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts mehr tun können. Ich will euch aber zeigen, vor wem ihr euch fürchten sollt. Fürchtet euch vor dem, der, nachdem er getötet hat, auch Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, vor dem fürchtet euch. Lukas 12, Verse 4 bis 5. Wir Menschen fürchten uns am allermeisten vor dem Sterben, entweder vor unserem eigenen oder vor dem unserer Lieben. Aber Jesus sagt an dieser Stelle, dass das Sterben kein Grund zur Furcht ist im Vergleich zu der Furcht, die wir vor Gott haben sollen. Und hier ist garantiert kein Respekt und keine Ehrfurcht gemeint. Das Neue Testament sagt, schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Hebräer 10, Vers 31. Und erst wenn wir das begriffen haben, haben wir die Möglichkeit, weise zu werden. Wer zum Glauben an den lebendigen Gott kommt, der weiß, was Todesangst ist. Die leichte Bekehrung, die das Wort mit Freuden aufnimmt, die billige Gnade ohne Umkehr, die gibt es nicht. Auch wenn nicht jeder eine große Geschichte zu erzählen hat, aber wer Christ geworden ist, der kennt diese schauerliche Furcht, diese Hilflosigkeit vor Gott und damit den Beginn aller Weisheit. Wenn ich Gott fürchte, dann stelle ich ihn und seine Gebote über Menschengebote. Und mit dieser Gehorsamshaltung darfst du Gott um Weisheit bitten. Wenn du bereit bist, Gott zu gehorchen, dann zeigt er dir auch, worin der Gehorsam besteht und er hält auch im Gehorsam seine Hand über dir und deinen Blick auf ihn gerichtet. Und das Schöne ist, Gott nimmt dir deine Bitte nicht übel. Er schilt niemand, schreibt Jakobus. Wenn der Gottesfürchtige um Weisheit bittet, bekommt er keinen Vorwurf, sondern Weisheit. Und diese Zusage hat eine Bedingung. Sie ist an den Glauben gebunden, Vers 6. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und bewegt wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen werde. Ein Zweifler ist unbeständig in allen seinen Wegen. Im Umkehrschluss heißt das, wenn jemand Gott nicht fürchtet, dann braucht er gar nicht erst zu bitten. Er hat nämlich gar nicht vor, weise zu handeln. Wenn jemand die Menschen mehr fürchtet als Gott, dann will er nicht gehorsam sein. Und das ist hier mit Zweifeln gemeint. Menge übersetzt, ein Mensch mit zwei Seelen. Kennt das von Goethe, zwei Seelen wohnen ach in meiner Brust. Ein Zweifler ist jemand, der sich nicht auf Gott verlassen will, sondern gleichzeitig dem Zeitgeist und der Mehrheitsmeinung hinterherhinkt. Wenn man sich im letzten Jahrzehnt in Kreisen mit christlicher Ausrichtung aufgehalten hat, dann konnte man fast überall Leute finden, die einem erzählt haben, dass sie momentan so viel zweifeln. Als ob das schick wäre. Ich zweifle, also glaube ich. Die Bibel nennt das Sünde. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Matthäus 6, 24. Das sind Jesu Worte. Entweder du verlässt dich auf deine Finanzen oder auf Gott. Entweder du verlässt dich auf Menschen oder auf Gott. Entweder du richtest dich nach dem Zeitgeist oder nach Gott. Paulus hat das präzise formuliert: Wenn ich noch menschengefällig wäre, so wäre ich Christi Knecht nicht. Galater 1, Vers 10. Ein Mensch, der sich nicht auf Gott verlässt, nicht Gott gehorcht, der hat keinen festen Standpunkt und der läuft jeder Sau, die durchs Dorf getrieben wird, hinterher. Jakobus vergleicht ihn mit einer Meereswoge, die von jedem Wind hin und her getrieben wird und schließt dann: Ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen. Vers 8. Ein Zweifler ist ohnmächtig. Aber gerade da will Jakobus unseren Blick ja von wegkriegen. Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ja, wir sind schwach, aber unsere Schwachheit ist doch nicht das Mittel, mit dem wir die Anfechtung bestehen sollen. Gottes Kraft wirkt und auf Gottes Kraft muss der Fokus gerichtet sein. Und auch dafür liefert uns die Bibel Anschauungsmaterial. Denkt an die Geschichte von dem sinkenden Petrus in Matthäus 14. Wer das nachlesen will, lade ich herzlich dazu ein, das zu Hause zu tun. Jesus läuft auf dem Wasser auf das Boot mit seinen Jüngern zu. Das führt berechtigterweise zu Furcht, aber als sie sich dann gefasst haben, bittet Petrus Jesus, auf dem Wasser zu ihm laufen zu dürfen, und Jesus erlaubt es. Petrus klettert auf dem Boot und das Wunder geschieht, er kann auf dem Wasser laufen. Und dann lässt er Jesus aus den Augen. Dann schaut er sich um, dann sieht er den Sturm, dann sieht er die Wellen, dann gerät er in Panik und dann beginnt er zu sinken, sofort. Er schreit dann zu Jesus um Hilfe, Jesus rettet ihn und dann tadelt er ihn als Kleingläubigen, der gezweifelt hat. Petrus hatte Jesus gebeten, aber dann den Blick von Jesus weg auf die Umstände gerichtet. Und genau das, sagt Jakobus, sollen wir nicht, wenn wir Gott um Weisheit bitten. Wir sollen uns nicht von unserer eigenen Ohnmacht lähmen lassen, sondern von Gottes Allmacht leiten. Daher der Perspektivwechsel von der Ohnmacht zur Allmacht. Diesen Gedanken des von sich wegblickens führt Jakobus dann noch näher aus, und da sind wir schon beim dritten Perspektivwechsel, vom Zeitlichen zum Ewigen. Verse 9 bis 12. Ein Bruder aber, der niedrig ist, rühme sich seiner Höhe. Wer aber reich ist, rühme sich seiner Niedrigkeit. Denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Die Sonne geht auf mit ihrer Hitze und das Gras verwelkt und die Blume fällt ab und ihre schöne Gestalt verdirbt. So wird auch der Reiche dahinwelken in dem, was er unternimmt. Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat, denen, die ihn lieb haben. Arm und reich, niedrig und hoch, unbedeutend und einflussreich. Das sind die Kategorien, die Jakobus hier anführt, und er entlarvt sie sofort als das, was sie sind, nämlich zeitlich. Der Bruder, der niedrig ist, soll sich seiner Höhe rühmen. Welcher Höhe? Die, die er in Jesus Christus bekommen hat. Er ist Gottes Kind. Ihm sind seine Sünden vergeben. Er ist Himmelsbürger. Das ist seine Perspektive. Und der Reiche, der, der Einfluss hat, der soll sich seiner Niedrigkeit rühmen. Inwiefern niedrig? Er ist doch auch Kind Gottes. Er ist doch auch erlöst. Ja, aber aus Gnade. Genau wie der Niedrige. Es ist nicht der Verdienst des Reichen oder sein Einfluss, der ihn ins Reich Gottes bringt. Auch er steht als Bettler vor der engen Pforte und fleht um Einlass. Und er wird sterben. Sein Einfluss hat ein Verfallsdatum. Den Blick auf Vergängliches, auf Zeitliches gerichtet zu haben, ist fatal. Erstens verleiht es zum Hochmut, und Egozentrik ist in jeder Form immer Hochmut, egal ob Selbstüberschätzung oder Minderwertigkeitskomplexe. Und zweitens ist der Blick fatal, um in Anfechtungen zu bestehen. Wir haben da ja ausführlich drüber gesprochen, aber es muss uns klar sein, dass es immer noch derselbe Kontext ist. Es geht hier immer noch um Anfechtung. Und Jakobus spricht das deutlich an und sagt, wohin der Perspektivwechsel gehen muss, nämlich vom Zeitlichen zum Ewigen. Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat, denen, die ihn lieb haben. Vers 12. Die Krone des Lebens ist ewig. Die Anfechtung ist nur eine Zwischenstation auf dem Weg in den Himmel. Sie ist das Mittel, um uns zu bewähren. Manche von euch haben vielleicht dieses Vorschaubild auf dem Gottesdienstflyer gesehen. Auf diesem Bild wird Metall geschmiedet. Es wird erhitzt, geschlagen, vielleicht auch gefaltet und tortiert, aber es wird in Form gebracht. Es wird gehärtet, es werden alle Schlacken entfernt, es wird ein brauchbarer Gegenstand daraus, der den Schmied ehrt. Perasmos, das griechische Wort, das Jakobus für Anfechtung verwendet, kommt aus der Metallverarbeitung. Es bedeutet läutern. Das Metall wird erhitzt, bis es flüssig ist und die leichten Schlacken oben abgeschöpft werden. Das lautere Metall kann dann verarbeitet werden und es hat keine Schwachstellen mehr. Es ist, um es mit den Worten von Jakobus zu sagen, vollkommen oder frei von Mängeln. Der Teufel, der will uns mit der Anfechtung versuchen und zerstören. Aber Gott hat verheißen, seine Kinder nicht über ihr Vermögen hinaus zu versuchen. Wenn er prüft, dann will er uns läutern. Er selbst bringt uns dann gestärkt aus der Anfechtung hervor, wenn wir unseren Blick fest auf ihn gerichtet halten. Und dann wird er uns nicht nur in der Anfechtung mit Freude überraschen, sondern eines Tages wird er uns mit Freude überwältigen. Die Bibel zeugt von diesem Tag, wenn für uns Christen die Ewigkeit beginnt. Der Prophet Maleachi verheißt denen, die Gott fürchten, dass sie vor Freude springen werden wie die Mastkälber. Ich komme von einem Bauernhof. Wir haben jedes Jahr im Frühjahr die Kälber und die Rinder auf die Weide gebracht. Und wer das mal gesehen hat, wie die sich freuen, wenn die dann das erste Mal wieder draußen auf der Weide sind, der weiß, dass es im Himmel schön ist. Jesus hat seinen Jüngern die Perspektive der Ewigkeit auch mit auf den Weg gegeben. Er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Eine Frau, wenn sie gebiert, so hat sie Schmerzen, denn ihre Stunde ist gekommen. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst um der Freude willen, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Und auch ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen. und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Johannes 16, Verse 20 bis 22. Und Paulus schreibt, denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. 2. Korinther 4, Verse 17 bis 18. Ich komme zum Schluss. Jakobus hat gelebt, was er durch seinen ganzen Brief hindurch gelehrt hat. In die Geschichte ging er ein als Jakobus der Gerechte. Im Volk nannte man ihn Kamelknie, weil er so oft auf den Knien lag und für die Sünden seines Volkes Fürbitte getan hat. Auch Jakobus wurde für seinen Glauben angefochten. Man hat ihn auf die Zinne des Tempels gestellt und ihm die Wahl gelassen, seinem Glauben abzuschwören oder hinuntergeworfen zu werden. Er blieb treu. Als man ihn hinuntergeworfen hatte und er noch nicht tot war, begann das Volk, ihn zu steinigen. Dann nahm ein Mann, der dabei stand, ein Walkholz und schlug ihn damit tot. Jakobus hat die richtige Perspektive beibehalten und sein Leben und sein Sterben stellen jetzt dich und mich vor die Herausforderung, in unserem eigenen Leben treu zu sein. Da die Intimität der Ehe nur ein Schatten der himmlischen Gemeinschaft ist, gehe ich davon aus, dass es auch im Himmel Raum für Geselligkeit geben wird. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr trefft dort all die großen Glaubenshelden und hört ihre Geschichte, wie Jakobus von seinem Gebetsleben erzählt und davon, dass die Sadduzäer ihn gleich dreimal umbringen mussten. Und Johannes Hus erzählt lachend, was für einen prächtigen Gänsebraten er abgegeben hat. Was wird dann deine Geschichte sein? Worauf richtet sich dein Blick? Sind es unsere Politikdarsteller? Ist es die Gesellschaft, der Islam, der Terror, der Krieg, die letzte Generation? Oder ist es unser Herr Jesus Christus, der diese Entwicklung verheißen hat und gesagt hat, wie wir in der Schriftlesung gehört haben, wenn aber dieses anfängt zu geschehen, so sehet auf und erhebet eure Häupter darum, dass sich eure Erlösung naht. Ich glaube, dass wir heute sehr viel mit der falschen Perspektive kämpfen. Wenn du mal ehrlich überlegst, welches Thema bestimmt denn unsere geschwisterlichen Gespräche maßgeblich? Oft müssen wir beschämt feststellen, dass wir uns des aktiven Götzendienstes schuldig gemacht haben. Worüber sprechen wir? Worüber sprichst du? Ist es Gottes Wort? Ist es Erbauung, Ermahnung? Ist es Trost oder theologische Erkenntnisse? Oder ist es immer nur die schlechte Welt und die persönlichen Probleme? Natürlich sollen wir nicht blind und dumm mit dem Strom schwimmen. Aber wir sollen die Anfechtung als das erkennen, was sie ist, nämlich Gottes Wirken an uns. Gott bereitet dich für die Ewigkeit vor. Für die ewige Gemeinschaft mit ihm, eine Ewigkeit in unaussprechlicher Freude. Und deshalb der Blick, erstens von Trübsal zum Triumph. Jesus Christus spricht, sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Zweitens, von der Ohnmacht zur Allmacht. Gott spricht, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und drittens, vom Zeitlichen zum Ewigen. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Das, was uns erwartet, ist größer und schöner als alles, was wir uns hier vorstellen können. Deshalb behalte die Ewigkeit im Blick und verliere dich nicht mit der falschen Perspektive im Hier und Jetzt. Wie Paul Gerhardt es gedichtet hat, ich wandere auf der Straße die zu der Heimat führt, da mich ohn alle Maße mein Vater trösten wird. Die Bibel sagt, die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Psalm 34, Vers 6. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.